1 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und händelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Samstag, den 15. August 2026. Es ist einige Stunden früher als 19.10 Uhr, nämlich Samstagmorgen nach dem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel vom gestrigen Freitagabend. Ja, auch dieses Spiel endet unentschieden. Zwar können Martin Kars in der 32. und Taichi Hara in der 45. plus 3 den FC St. Pauli in Führung bringen, doch in der zweiten Hälfte fallen erst durch Phil Harris in der 56. und durch Jonas Terkelsen in der 88. die Anschluss- bzw. Ausgleichstreffer für die KSV und so trennen sich Holstein Kiel und der FC St. Pauli mit einer Punkteteilung. Ja, ich bin wieder Yannick und bei mir ist wieder der Matthias. Moin.
Moin.
Wir haben uns zur ungewohnten Aufnahmezeit hier zusammengefunden. Du hast mir gerade im Vorgespräch schon erzählt, du hast quasi noch bis in die Nacht das Spiel nachgearbeitet sozusagen. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem Drumherum rein. Wie läuft denn so ein Spieltag für dich, wenn du auch als berichtender Reporter vor Ort bist? Wie läuft der für dich ab?
Ja, er beginnt immer erstmal relativ entspannt, zumindest wenn es ein Abendspiel ist, weil man dann, wenn man so alle Dinge, die man so vorbereiten muss in den Artikeln, das hat man meistens relativ schnell geschafft. Also konnte ich den Tag gestern für so wichtige Dinge wie Haare schneiden und Köfte essen nutzen. Kiel-Bewohner werden wissen, wo ich dann mir die Haare schneiden lasse, wenn ich gleichzeitig das mit Köfte essen verbinde. Ja, und dann bin ich irgendwann mit dem Fahrrad zum Stadion gefahren. Ich wohne ja nicht so weit weg. Hab da schon erstmal wahrgenommen, dass es sehr, sehr warm ist. Konnte dann unseren Fanmarsch schon hören. Das erzeugt auch bei mir als Reporter immer nochmal so einen kleinen Kick Vorfreude, wenn man dann schon so durch die Stadt Fußballgeräusche hallen hört. Ja, dann am Stadion angekommen. Arbeitskarte abgeholt, das erste Mal in der Saison. Tasche kontrollieren lassen und rein. Ja, in der Sommerpause sieht man ja immer einige Kollegen, aber andere halt nicht. Und das ist dann auch immer ganz witzig, wenn man dann wirklich Leute, die man sonst jedes zweite Wochenende sieht, dann erstmal für ein paar Wochen gar nicht sieht. Ja, und dann irgendwann ging es raus auf die Presseplätze, wo es dann noch wärmer war als im Presseraum. Und ja, der Blick auf die fehlende Nordtribüne war dann zu sehen. Und naja, ich war schon im Stadion gewesen, deshalb war es für mich jetzt keine große Überraschung. Aber mit Leuten drin ist es ja immer erstmal dann noch was anderes. Und sowohl die Westtribüne als auch der Gästeblock waren schon gut bei Stimmung und ja, das ist so, wie der Tag dann bis zum Spiel abläuft und danach heißt es dann schreiben, schreiben, schreiben und ja, ich glaube, gestern war ich bis 1:15 noch am Rechner und heute Morgen wieder ab 7:45, also kurze Nacht, aber sind halt Spieltage, das sind dann die etwas stressigeren Tage.
So ist das dann wohl in meinem Leben im Sportjournalismus. Ja, ich war nicht frisch frisiert und auch etwas später unterwegs als ein Großteil der Fanszene, hat mir dann später sagen lassen. Also unser Fanladen hatte zwei Verbindungen empfohlen, einmal um 2:45 und 3:15 von Hamburg-Altona, weil ja gerade wegen Baustelle die Züge nach Kiel in Altona abfahren. Hab dann erfahren, dass die Verbindung um 2:15, die größere Kapazität gehabt hätte, komplett ausgefallen ist, sodass sich alle, die eine der beiden Verbindungen nehmen wollen, in den Zug um 2:45 gequetscht haben. Da war ich ganz froh, dass ich dieser Ölsardine ferngeblieben bin. Ja, dann waren wir auch irgendwann da. Die Shuttles haben noch kurz auf einen weiteren Zug gewartet, weil so kleckerweise in den Verbindungen nach der Hauptanreisezeit, sage ich mal, ja, noch ein paar Fans nachkamen. Von daher war bei uns dann die Einlasssituation schon sehr entspannt. Weiß nicht, wie das war, als da die Fanszene gesammelt angekommen ist. Das ist ja meistens allgemein beim Einlass so, wenn eine größere Gruppe auf einmal kommt, dass es dann manchmal zu Schwierigkeiten kommt. Da habe ich jetzt zumindest bis heute Morgen noch nichts gehört, dass es da irgendwelche dramatischen Szenen gab. Von daher wird das wahrscheinlich einfach ein bisschen sich in die Länge gezogen haben. Dann war ich kurz vorm Anpfiff, nachdem ich mir einmal kurz im Blog angeschaut habe, wo man denn einigermaßen gut stehen kann, ohne völlig gebrutzelt zu werden. Wir hatten dann den Vorteil, wir standen so ein bisschen, ja, von dir aus gesehen, quasi links im Gästeblock, also zur Baustelle hin. Nicht im Schatten, aber so nach 20 Minuten, weil die Sonne dann so weit gewandert, dass wir da zumindest nicht mehr völlig der Sonne ausgesetzt waren. Und als wir dann nochmal runter sind, um uns mit Getränken zu versorgen, würde ich eine Anekdote anbringen, weil der Stadionsprecher zu dem Moment sagte, ja, und dann auch willkommen an unsere Gäste und wir spielen dann die Hymne und sagte dann, St. Paul Pauli leuchtet nur hier. Und ich dachte, ach cool, sie haben irgendwie mitbekommen, dass es bei uns Schwierigkeiten mit der Hymne gibt und haben sich jetzt ein Lied sagen lassen, was man bedenkenlos spielen kann. Aber sie spielten dann doch das Herz von St. Pauli. Da dachte ich dann kurz, ach schade, Chance wäre da gewesen, aber gut, die Geste zählt ja auch.
Da musste ich, saß ich auch mit einem kleinen Fragezeichen im Gesicht auf der Pressetribüne, weil es war ja wirklich angekündigt und dann das andere. Und sie haben es dann nach meinem Dafürhalten ja aber auch relativ schnell dann runter geregelt. Also es lief ja nicht komplett durch. Also nicht mal, also das passiert ja nicht immer, aber es wirkte so, als wenn irgendjemand plötzlich mitbekommen hat, nee, das ist ja doch nicht das Lied, was wir spielen wollten. Ja, mach mal aus.
Ja, so wirkte es ein bisschen und im Blog selber habe ich mir sagen lassen, ist es gar nicht so richtig angekommen. Ja, ist halt auch ein Thema, was nach wie vor die Gemüter so ein bisschen spaltet, sage ich mal, weil wir es ja jetzt so handhaben, dass wir vor jedem Heimspiel einfach irgendwas spielen aus dem zahlreichen Repertoire, was irgendwelche MusikerInnen mal auf den FC St. Pauli gedichtet haben. Von daher ist es immer so eine kleine Wundertüte, was dann kurz vor Anpfiff gespielt wird. Ich bin mit dieser Lösung ganz fein, andere sehen das ein bisschen anders. Ist mir nur aufgefallen, dass man da anscheinend gute Gastgeber sein wollte und dann ist es ein bisschen schief gelaufen. Dann zum Drumherum noch zu ergänzen, dass ja die Gruppe Compagno 10-Jähriges gefeiert hat. Einmal mit einer großen Choreo vor Anpfiff und dann auch mit Pyro-Show zum Wiederanpfiff, was dann dafür gesorgt hat, dass es ein bisschen später in die zweite Hälfte ging. Und ich habe recherchiert, das ist ein kleiner lustiger Rückbezug auf unsere Saisonvorschau. Denn hätte ich jemanden von den Compagnos nehmen können, hätte ich zum Beispiel euren Aufsichtsrat Torges Dehn fragen können, der ist da Mitglied. Und sie hatten zur zweiten Hälfte, wo dann auch die Pyro eingesetzt wurde, den Schriftzug "Unsere Leidenschaft ist ihnen rätselhaft" und das ist ein Zitat aus dem Song von Tokotronic. Den hätte Torge dann vielleicht in die Playlist packen können, wenn ich ihn als Gast gehabt hätte. Das fand ich noch ganz amüsant.
Compagno ist ja eine von den beiden Ultra-Gruppierungen. Ich finde, da hat man auch häufig in den Choreos nochmal, beziehungsweise in der Außendarstellung, manchmal auch ein Augenzwinkern, was man bei, sag ich mal, deutschlandweit vielen Ultraszenen halt nicht hat. Die Rivalität zu euch wird da, glaube ich, auch auf einem sehr korrekten Level ausgetragen. Es gibt auch noch so ein, zwei Doppelhalter aus der Vergangenheit, an die ich mich erinnere. Ich fand das insofern schön, weil durch den Rauch gab es tatsächlich auf der Haupttribüne kurzzeitig ein bisschen angenehmen Schatten. Den man am D-Tag ja wirklich gut gebrauchen konnte. Wo du die Lautsprecher eben ansprachst, fiel mir noch ein. Es gab anscheinend sowieso auf der Osttribüne ein Problem mit den Lautsprechern, denn ich hörte von Leuten aus dem angrenzenden Block, dass man da die Ansagen gar nicht hören konnte. Insofern scheint das ein generelles Problem gewesen zu sein, was ich aber ein bisschen schade finde, weil mir wiederum aufgefallen ist, dass die Stadionmusik sich verbessert hat. Ist ja immer ein schwieriges Thema. Aber gestern habe ich zum Beispiel Smokeblow, eine Kieler Hardcore-Punk-Band, gehört. Und wenn man früher gesagt hatte, man würde gern mal vielleicht ein rockigeres Stück hören, wurde gesagt, ja nee, das können wir nicht machen. Da fliegen doch den alten Leuten dann die Ohren weg. Das geht doch nicht. Und dass man inzwischen da ist, das freut mich persönlich sehr. Das war schon mal deutlich schlimmer.
Okay, da fehlt uns jetzt, glaube ich, ein bisschen der Vergleich. So oft sind wir ja nicht bei euch. Und es war jetzt zumindest nicht so, dass mir Holstein da besonders negativ aufgefallen ist im Vergleich zu manch anderen Stadien, wo man schon mal auswärts unterwegs war. Mir ist noch aufgefallen, dass die Bundeswehrwerbung, die ich sonst immer zumindest kritisch angesprochen habe, wenn ich hier mit jemandem aus Kiel gesprochen habe, die war immer auf einer dieser großen Werbebanden, die quasi zwischen den Tribünen so hochgezogen sind. Die ist nicht mehr da. Ich habe jetzt vergessen, was da stand, aber es war auf jeden Fall nicht mehr die Bundeswehr. Das fand ich noch positiv anzumerken.
Es gibt auf jeden Fall diverse neue Sponsorenbanden. Ich glaube, das ist tatsächlich, ohne das jetzt da wirklich interne Kenntnisse zu haben, glaube ich aber nicht, dass das eine in Anführungsstrichen politische Entscheidung ist, sondern dass einfach jemand anders gerade mehr gezahlt hat. Also gut für die Leute, die sich dran gestört haben. Damit kann man es ja nicht stehen lassen.
Ja klar, dass der Hintergrund nicht ist, dass sie gesagt haben, okay, das können wir nicht mehr machen. Das wäre es fast von mir zum Drumherum, als ich hinter uns in den Sitzbereich schaute, wenn ich dann einen Ordner sehe, der ein großes eisernes Kreuz auf den Ellbogen tätowiert hat. Ja, fühle ich mich nicht gerade wohl dabei, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie viel du zur Security im Holsteinstadion sagen kannst.
Also der Dienst, der das hauptamtlich sozusagen macht, die sind in Kiel eigentlich bekannt, auf die würde ich auch nichts kommen lassen, aber die holen sich ja auch sozusagen Subunternehmer ran. Es ist nicht so, ich kann mich dran erinnern, das ist jetzt allerdings schon Jahre her, ich weiß gar nicht, ob das schon gegen RB Leipzig war oder noch gegen Sachsen Leipzig, wo der Sicherheitsdienst damals ja offene Verbindungen in die Rotlicht- und Rockerszene der Stadt hatte und sich nach dem Spiel der Security Westen entledigte und unsere Szene zu einem Ackermatch aufforderte. Das war relativ bekannt, dass die da Riesenprobleme hatten. Also das gibt in Kiel jetzt nicht. Dass da vielleicht, also ich kenne jetzt nicht jeden Ordner persönlich, aber ich weiß, dass es kein generelles Problem gibt.
Nein, das wollte ich jetzt auch damit auch nicht unterstellen, aber es war halt negativ aufgefallen. Aber gut, wenn er dann nicht stellvertretend für seine ganze Firma steht, dann lassen wir das mal so stehen. Dann würde ich sagen, lassen wir das Drumherum hinter uns mit einem Zitat aus dem Spielbericht von Tim, der auch schon online ist, den ich auch, ich hoffe, wie immer gerne hier in den Shownotes verlinke. Er hat das Spiel bezeichnet als einen zugekoksten Flummi in einem Trampolinpark, weil es halt so schnell so viel hin und her ging und doch phasenweise relativ wild wurde. Wie hast du denn das Spiel so über die 90 Minuten, bevor wir ins Detail gehen, gesehen?
Wild trifft das ganz gut. Man konnte sich ja auch nie darauf verlassen, dass irgendeine Mannschaft jetzt gerade das Spiel wirklich in der Hand hat. Ich glaube, Kiel war durchweg bemüht, Dominanz auf den Platz zu bringen. Ist nicht immer so ganz gelungen. Und ja, ich fand es auch phasenweise nicht so schön anzugucken. Es war immer viel los, aber ja, also schön war es einfach nicht, fand ich.
Ja gut, das war vielleicht vorher auch ein bisschen zu erwarten, dass es ja auch mit zunehmendem Spielverlauf ja doch ein bisschen ruppiger wurde stellenweise. Ja, also man muss ja schon sagen, Holstein hatte schon so die erste halbe Stunde schon eher die Kontrolle, auch insgesamt der Ballbesitz eher auf Seiten der KSV. Und ist auch bei Tim im Artikel zu lesen, dass gerade nach der Trinkpause, die es nach einer guten halben Stunde gab, St. Pauli danach ein bisschen was umgestellt hat und dann ein bisschen mehr vom Spiel hatte. Und dann sind ja auch beide Tore gefallen, wobei das eigentlich zumindest zu dem Zeitpunkt, weiß nicht, wie du das gesehen hast, nicht zu erwarten war, dass die Auswärtsmannschaft da gleich mit zwei Treffern in Führung geht.
Und auch da wieder ja und nein, wildes Spiel. Nach 3 Minuten hatte sich ja bereits angedeutet, was passieren könnte, denn da hatte St. Pauli ja bereits die erste riesige Chance durch Kars. Da sah man schon genau, was das Problem von Holstein Kiel ist, dass sie ja in diesem sogenannten System Walterball sehr hoch stehen und dass dann dadurch auch Probleme entstehen können. Und es war ein Fehler von Ivan Nekic. Ist denn auch die Frage, ist es ein Fehler? Der wollte halt einen Pass entschärfen, ist da dann so reingegrätscht, wollte ihn dann dadurch zurück zu Timon Weiner, zu unserem Torhüter lenken. Und das hatte Martin Kars aber gesehen, dass der Ball relativ kurz ist und ist dann auf Weiner zu. Hat Weiner dann sehr gut, mit einem sehr guten Reflex gehalten. Aber es ist ja einfach so, da hat man ja schon gedacht, oh nein, bitte nicht nach 3 Minuten in Rückstand geraten. Zumindest als KSV-Fan hat man das gedacht. Aber da hat sich ja schon angedeutet, wo das Problem liegt. Danach gebe ich dir recht, halbe Stunde lang, ja, Holstein mehr vom Spiel, mehr Ballbesitz, mehr Chancen. Aber auch da jetzt meinem Empfinden nach keine Möglichkeit dabei, wo man sagen müsste, das ist eine 100-prozentige, die man auf jeden Fall machen muss nach der Trinkpause. Geht es erstmal so weiter, obwohl St. Pauli dann auch ein bisschen aktiver geworden ist. Aber es hatte sich, finde ich, überhaupt nicht abgezeichnet, dass dann ein Tor für euch fällt. Mhm. Und dann aber wieder genau so ein Ding, dass dann im Endeffekt ein Fehler dazu führt, dass man dann in Rückstand gerät. Obwohl man bis dahin eigentlich das aktivere Team war und auch mehr Chancen hatte. Und was soll ich dazu sagen? Es ist halt, es hatte sich in der 3. Minute angedeutet, was dann in der 33. Wirklichkeit geworden ist. Und ja auch der gleiche Torschütze dann.
Ja, für den hat es uns natürlich aus St. Pauli-Sicht gefreut, dass er sich da endlich mal wieder belohnt hat. Es war ja auch im Spiel gegen Fürth schon so, dass er sich durchaus seine Chance hatte. Da hat er sie dann nicht so genutzt, aber dann jetzt im zweiten Versuch sozusagen gestern Abend hat es dann doch funktioniert. Da prallt ja irgendwie auch der Ball von einem eurer Verteidiger ans Knie des anderen und dadurch ist Kars dann durch und macht es dann diesmal besser als in der 3. Minute.
Und dadurch ist dann ja auch das Abseits aufgehoben gewesen. Es ist dann ja so doppelt Pech für Holstein. Erstmal so ein Flippertor, dann wird das Abseits dadurch aufgehoben und Kars nutzt das dann einfach.
Ja, das war dann wieder dieses berühmte Zittern, ne, dass du dich erst gar nicht, also du freust dich natürlich erst, Kars ist auch sichtlich erfreut vor die Kurve gekommen oder vor den Auswärtsblock und danach hieß es erstmal wieder ein bisschen warten, ob es denn dann wirklich am Ende zählt. Ja, um die erste Hälfte vielleicht abzuschließen, du hast schon gesagt, das war jetzt nicht unbedingt abzusehen, dass das passiert, auch wenn man gesehen hat, dass solche Chancen entstehen können, wenn Kiel eben so spielt, wie es spielt. Ich finde, dass das 2-0 aus unserer Sicht war dann ein bisschen, als wenn man sehr gut auf der Playstation ist, wenn man Pöker holt gegen Setz, holt dass ich den Ball wieder und ja so in klassischer PlayStation-Manier dann an der Grundlinie quergelegt und Hara musste nur noch einschieben. Für den hat es mich natürlich auch gefreut. Das war sein erstes Pflichtspieltor für den FC St. Pauli. Das zweite Mal in Folge in der Startelf. Ja, da können wir uns, glaube ich, auch erhoffen, dass das für beide hoffentlich ein bisschen ein Brustlöser war und da vielleicht ein kleiner Knoten geplatzt ist.
Ja, wo man sich als Kiel-Fan da auch oder als Kieler gefragt hat, was David Setz da denn machen wollte. Also ich glaube, er wollte ja den Gegenspieler so ins Leere laufen lassen. Hat überhaupt nicht funktioniert. Und ja, dann liegt man dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte 0-2 zurück. Und ja, Stimmungsdämpfer ist nett ausgedrückt, denke ich.
Ja, Stimmungsdämpfer auf der einen, Euphorie auf der anderen Seite, weil man sich ja schon, also gerade bei einer Zweitore-Führung, denkt man sich ja doch, Mensch, heute kann aber was gehen, sollte dann anders kommen, wenn wir in die zweite Hälfte springen. Und da kannst du ergänzend zum Spielverlauf die Person Bernhardsson noch beleuchten, weil ich habe bei dir oder bei euch bei den Kieler Nachrichten gesehen, der war gestern an beiden Toren beteiligt, ist aber, so wie man hört, auf dem Absprung aus Kiel, ne?
Ja, das Gerücht hält sich schon länger, dass er auf dem Absprung ist. Jetzt sind aber plötzlich wirklich konkrete Summen und Vereinsnamen im Spiel. Es gab, glaube ich, war sogar relativ zu Beginn der Sommerpause schon mal das Gerücht FC Kopenhagen. Die hatten aber dann wirklich eine eher niedrige Summe geboten. Man weiß ja immer nicht, was ist wirklich daran Fakt und was wird irgendwie einfach nur irgendwie kolportiert im Internet. Er ist natürlich ein Ausnahmespieler für die zweite Liga. Ich würde sagen, auf dem Flügel ist er, wenn nicht der Beste, mit einer der Besten. Er hat jetzt Weltmeisterschaft gespielt. Er könnte nächsten Sommer den Verein ablösefrei verlassen. Und ich glaube, das ist einfach die Überlegung, dass man das als Holstein Kiel, auch wenn sie es in der Vergangenheit ein paar Mal gemacht haben, dass sie gute Spieler bis zum Schluss gehalten haben. Das hatte ich, glaube ich, in der Saisonvorschau auch schon erwähnt. Dass jetzt wirklich die Überlegung ist, nee, ab Summe X und jetzt sind ja 5,5 Millionen im Raum, dass man da als Verein von der Größe von Holstein Kiel einfach reagieren muss. Es ist natürlich bitter schade, weil man sieht, was man an ihm hat. Gestern wirklich zwei, ja, butterweiche, perfekt getimte Flanken. Es ist manchmal so, dass er nicht das ganze Spiel jetzt glänzt oder auffällig ist, aber dann kommen halt zwei Aktionen und beide führen zu Toren und das ist einfach seine Stärke. Es, ohne jetzt zu wissen, gehe ich davon aus, dass er bei 1860 München nicht mehr Teil des Kaders ist. Das ist mein Gefühl.
Das ist das Pokalspiel nächste Woche, ne?
Genau.
Ja, da haben wir ja auch noch so ein paar Kandidaten mit Fujita und Erik Smith, wo wir uns auch nicht sicher sind, ob die noch bleiben. Und da geht's uns ja jetzt nicht wesentlich anders als euch, wenn dann eine gewisse Summe auf den Tisch gelegt wird. Dann muss man sagen, okay, bei allem sportlichen Mehrwert, die der Spieler für den Verein hat, das Geld ist dann auch durchaus nicht zu verachten.
Und man hat ja auch den Eindruck, dass er sich als Spieler vielleicht nochmal weiterentwickeln will. Also da bin ich ja selbst als Kieler so realistisch, dass Holstein Kiel jetzt nicht das Ende der Entwicklung ist.
Ja gut, so ehrlich muss man sein. Das ist auch der FC St. Pauli für viele Spieler nicht. Wobei es auch da Geschichten gibt, dass es, nachdem sie bei uns weg sind, nicht mehr ganz so gut lief. Aber es gibt auch die Gegenbeispiele. Aber um die soll es heute hier gar nicht gehen, sondern wir gehen mal wieder ins Spiel. Wie gesagt, Bernhardsson an beiden Treffern beteiligt. Du darfst jetzt gerne kurz, wenn du möchtest, beide Treffer kurz schildern, wenn du magst. Ich schilder gegnerische Tore immer nicht so gerne.
Ja, kann man eigentlich relativ schnell abhaken. Ich hatte ja schon erwähnt, dass an beiden in der Vorarbeit Alexander Bernhardsson beteiligt war. Das eine Mal Flanke von der rechten Seite auf Phil Harris über euren Torhüter herüber und der steht dann am zweiten Pfosten und köpft ein. Eigentlich so ein ganz klassisches Holstein-Tor, was dann vielleicht zukünftig nicht mehr so fallen wird, aber genau dieses Flanke Bernhardsson, Kopfball Harris, das hat immer recht gut funktioniert. Ja, in der Folge hatte St. Pauli dann ja nochmal ein paar wirklich gute Chancen, eigentlich wieder den 2-Tore-Vorsprung herzustellen, aber dann wurde Jonas Terkelsen eingewechselt, eigentlich so mal letzte Saison auch, beziehungsweise er ist immer so gerade so kurz davor, wirklich der Unterschiedsspieler zu werden, weil er wirklich unglaublich viel drauf hat. Wurde ja auch vor der Bundesliga-Saison schon geholt, aber trifft häufig die falschen Entscheidungen. Und gestern kam er dann als Joker, hat dann die richtige Entscheidung getroffen, also wieder Flanke Bernhardsson. Harris, der nochmal irgendwie mit dem Kopf drangekommen ist, aus der kurzen Distanz hat Terkelsen dann den Ball über die Linie gedrückt. Harris wieder beteiligt, der im Moment auch in einer sehr guten Form ist. Und dann Terkelsen, du sagtest eben bei euren beiden Schützen so endlich mal. Und das wünscht, glaube ich, jeder auch Jonas Terkelsen bei uns, weil ist der einzige Spieler, glaube ich, der letzte Saison wirklich jedes Spiel auf dem Platz gestanden hat, nicht immer über die volle Distanz, manchmal auch als Einwechselspieler. Ja, es liegt nicht am fehlenden Einsatz bei ihm.
Ja gut, das ist ja häufig so, ne, dass man den Spielern ansieht, sie bemühen sich, aber es soll einfach nicht funktionieren. Dann, okay, für euch eine positive Geschichte, dass er sich dann da belohnen konnte. Nun ist es, wie es ist. Ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an unser Vorgespräch, weil du ja quasi da über das Spiel gegen Darmstadt berichtet hast. Dieses Gefühl vor einer 2-0-Führung und dann nur unentschieden zu spielen, das war natürlich gestern dann schon ein Stück weit frustrierend. So jetzt mit einmal drüber schlafen, muss ich sagen. Man hat schon gesehen, erstmal fand ich es gestern positiv, das war ja gegen Fürth zu Hause noch anders, dass man die Führung relativ lange halten konnte und nicht schon ein paar Minuten nach dem eigenen Treffer den Gegentreffer bekommen hat. Vielleicht ist das etwas, worauf die Mannschaft dann in Zukunft weiter aufbauen kann. Man hat sich ja bewusst entschieden, aus St. Pauli Sicht euch eher den Ball zu überlassen und dann einfach schnell nach vorne zu arbeiten. Kam ja auch skizziert, dass es einige Male ganz gut geklappt hat. Wenn man dann noch einmal die Chance mehr verwertet hätte, hätte es vielleicht auch am Ende anders ausgesehen. Ich hatte, glaube ich, im Vorgespräch irgendwie auch so ein 3-2, hatte ich ja auch irgendwie mit unter meinen Tipps. Ja, aber um das abzuschließen, man muss, glaube ich, an manchen Stellen in 90 Minuten der Partie noch ein bisschen mehr ins Spiel eingreifen und das Spiel mitgestalten wollen und nicht nur auf das reagieren, was der Gegner macht, dann ist das vielleicht schon, ja, im nächsten Spiel kann das schon wieder dann vielleicht endlich mal zu einem dreifachen Punktgewinn reichen. Ich weiß nicht, welches Fazit du für die KSV ziehen würdest nach gestern Abend.
Im Endeffekt, Timon Weiner hat so schön gesagt, in Darmstadt hätten sie über 75 Minuten eine gute Leistung gezeigt, gestern über 45 Minuten. Wenn man es über 90 Minuten schafft, dann gewinnt man das Spiel. Es ist natürlich so, dass das System, was Holstein im Moment spielt, halt immer anfällig für diese Fehler ist, weil man dann sehr weit oder sehr weit oben am Pressen ist, die Restfeldverteidigung manchmal etwas schwierig ist. Aber ja, noch ist man weder so, dass man sagt, das funktioniert überhaupt nicht, noch, dass man sagt, ja, total super. Also man ist irgendwie noch so ein bisschen, ja, schwebt so in so einem komisch leeren Raum irgendwie, was die Hoffnung oder die Prognose für die weitere Saison betrifft. Ich glaube schon, dass das ein sehr attraktiver Fußball ist, den Holstein spielt, und es wird auch sehr torreich sein. Aber ist immer die Frage, ob dieser Aufwand dann gerechtfertigt ist, wenn am Ende nur ein Unentschieden rauskommt. Wenn das Ganze natürlich ins Rollen kommt und diese Fehler vermieden werden, dann ist es so, dass es sehr schwer sein wird, gegen Holstein Punkte zu holen. Aber ja, noch kann man das nicht so wirklich sagen, ob es wirklich dazu kommt. Also die Fantasie ist da, absolut. Und ich sehe den Kader halt auch deutlich stärker als letzte Saison. Es war ja noch eine sehr schöne Spitze von Tim Walter an Marcel Rapp während der Pressekonferenz mit dem Satz: Letztes Jahr hätte man lange um den Abstieg gekämpft, aber dieses Jahr hätte man wenigstens, ich glaube, Spielkultur oder so, irgendwie so hat er es gesagt. Hat er so, oh gut, wenn mein Vorgänger 2 Meter neben mir sitzt, ist das natürlich irgendwo eine Ansage. Ist jetzt bei Tim Walter nichts Verwunderliches, muss man wahrscheinlich auch gar nicht so hoch hängen. Ich glaube, Marcel Rapp kann das auch einordnen, und das ist es im Endeffekt. Man weiß noch nicht so recht, wo es hingeht. Man ist jetzt mit 2 Punkten in die Saison gestartet, genau wie ihr, und ja, daran lässt sich noch nicht so wirklich erkennen, wo die Reise hingeht.
Das stimmt natürlich. Muss man dann mal gucken, wie die nächsten Ergebnisse sich so gestalten. Beide Teams müssen anscheinend mitnehmen, dass sie über 90 Minuten Leistung abrufen und nicht nur über 45 bis 75. Aber gut, sowas muss sich ja auch immer erstmal finden. Und man muss dann vielleicht kleinere Stellschrauben noch drehen. Raps Fazit zu uns war gestern am Ende relativ zufrieden. Natürlich findet man immer Sachen, die man besser machen kann, aber es gab wohl durchaus Spielzüge, die so auch im Training schon einstudiert wurden, um sich hinten rauszuspielen. Das hat ihm gefallen. Man hätte aber auch sicherlich, sagt er, manche Sachen noch besser machen können, aber das ist nach dem 2. Spieltag ja soweit so klar. Noch kurz hier, was die Äußerungen nach dem Spiel angeht. Ich hatte nur irgendwo gelesen, dass Rapp am Mikrofon eines Bezahlsenders gefragt wurde, ob denn St. Pauli, weil man jetzt saisonübergreifend schon relativ lange nicht mehr gewonnen hat, ob man denn das Gewinnen verlernt hätte, wusste er jetzt nicht so viel mit anzufangen mit der Frage, und ich finde die auch ein bisschen bescheuert, ehrlicherweise, weil was kann er für die Ergebnisse aus der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit unter einem anderen Trainer, aber gut.
Wie du sagtest, die Frage finde ich halt auch eher dusselig, denn er kann ja wirklich überhaupt nichts dafür, was in der vergangenen Saison passiert ist.
Eben.
Manchmal hat man ja irgendwie so im Fußball auch gerne Mythen und Aberglauben. In Kiel wird ja auch häufig der Holstein-Geist zitiert, dass man Spiele, die eigentlich, wo man aussichtslos zurückliegt, nochmal herumgebogen werden. Also so ähnlich wie früher bei Bremen die Wunder an der Weser. Und da hatte ich mal in seiner ersten Amtszeit Tim Walter gefragt, ob er denn an sowas wie den Holstein-Geist glaubt. Und dafür mag ich ihn dann irgendwie auch. Also wie gesagt, er wird in Kiel wirklich häufig zitiert. Und da sagte er, nee, wie soll das denn gehen? Sind doch andauernd neue Leute da. Wie soll sich sowas denn halten? Das ist völliger Quatsch. Und umgekehrten Sinne ist das ja jetzt auch, was kann Marcel Rapp für irgendwelche Sachen, die bei St. Pauli vor seiner Amtszeit passiert sind. Insofern kann ich es verstehen, dass er da diese Frage eher nicht so großartig fand.
Nee, genau. Das vielleicht noch abschließend zum sportlichen Teil und dem Geschehen gestern. Dann würde ich gerne noch kurz mit dir auf das weitere Programm schauen. Du hast schon gesagt, nächste Woche geht es für Kiel gegen 1860. Dann reist man in der Liga nach Magdeburg und dann empfängt man den ersten FC Nürnberg, bevor es dann am fünften Spieltag nach Heidenheim geht. Wie blickst du auf das anstehende Programm der KSV?
Ja, erstmal die ganz große Wundertüte. 1860, da wusste man, bis letzte Woche hielten sich noch hartnäckig Gerüchte, dass das Spiel gar nicht stattfindet. Schönste Begründung, ich weiß nicht, wie realistisch die gewesen wäre überhaupt, war, dass ja sich die AG für den DFB-Pokal qualifiziert hätte und dass er jetzt quasi nichts mehr mit der jetzigen Mannschaft zu tun hätte. Keine Ahnung. Das Problem war, dass es bis Mitte letzter Woche keinerlei Informationen zu einem Vorverkauf gab. Und gerade bei so einer Reise, die ja jetzt nicht gerade um die Ecke ist, wird man ja gern irgendwann auch mal planen können. Ich glaube, letzten Mittwoch ging dann der Vorverkauf in München los und ab Montag kann man jetzt Karten als Kieler kaufen. Also in der Woche vor dem Spiel, das ist natürlich auch ein Highlight. Ich hoffe, sie werden nicht per Post verschickt. Das könnte noch zusätzliche Probleme geben, glaube ich aber nicht. Ja, ansonsten Magdeburg natürlich im ersten Spiel bös unter die Räder gekommen. Wird man sehen, wie die sich jetzt in den nächsten Spielen schlagen. Nürnberg finde ich einen schwierigen Gegner und na gut, Heidenheim ist immer schwierig und von daher ist das schon ein ganz schön anspruchsvolles Auftaktprogramm, finde ich. Und ja, wenn man erfolgreichen Fußball spielen will, muss man dann gegen die Teams dann trotzdem was holen. Und wenn es jetzt so weitergeht mit viel investiert, aber durch eigene Fehler dann am Ende nur einen Punkt geholt, das wäre, glaube ich, schon zu wenig.
Ja, das würde am Ende auch nicht reichen. Also ne, 34 Unentschieden sind jetzt nicht gerade dafür ausreichend, da eine komfortable Tabellenposition zu erreichen. Genau, das werden wir dann sehen, wie es weitergeht. Natürlich 1860 dann so ein potenzieller Stolperstein, keine Ahnung, mit was für einem Team die da auf dem Platz stehen. Werden wir aus der gar nicht so weit entfernten regionalen Nähe dann beobachten. Ich kann ja noch kurz erzählen, wie es hier weitergeht. Für uns geht es ja im Pokal zu Rot-Weiß Essen. Da wird es Gespräche von Jutta zu geben. Dann empfangen wir den ersten FC Kaiserslautern am Millerntor. Da gibt es, kann ich jetzt schon mal sagen, nur ein vor dem Spielgespräch. Das wird Michael machen und mich hört ihr dann wieder zum Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld die Woche darauf. Gut, Matthias, ich würde sagen, für heute Vormittag, ungewohnterweise, soll es das gewesen sein. Wir beobachten weiter, wie das für unsere Teams weitergeht. Hast du noch irgendwas, was du heute loswerden möchtest, bevor wir uns dann spätestens in der Rückrunde wieder über den Weg laufen?
Ja, ich wünsche einfach Marcel Rapp und damit dann ja irgendwie auch dem FC St. Pauli ein erfolgreiches Händchen für die restliche Saison. Und irgendwie hat mich das gestern, abgesehen davon, dass ich natürlich als Kiel-Fan lieber 3 Punkte gehabt hätte, hat mich das doch irgendwie dann beruhigt, dass es ein 2-2 war, weil man dann irgendwelche dusseligen Schlagzeilen vermieden hat, dass irgendwie Rapp bei der Rückkehr Holstein sich an Holstein rächt oder irgendwie sowas. Also ein 2-2 war so, ja gut, man ist nicht ganz zufrieden, man ist nicht ganz enttäuscht, passt irgendwie. Das war so ein norddeutsches Mentalitätsergebnis. Und
zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, ja.
Ja, Glas halb voll, Glas halb leer, weder Fisch noch Fleisch, zwischen Baum und Borke. Also da kann man alle Phrasen rausholen, aber ist im Endeffekt auch gut. Also mich hätte es gestern geärgert, wenn Marcel bei uns gewonnen hätte. Mich hätte es aber auch geärgert, wenn er eine derbe Klatsche bekommen hätte, weil ich ihm einfach erstmal wünsche, dass er ja einfach ein bisschen ruhig bei euch arbeiten kann. Insofern, das waren meine letzten Worte.
Das wünsche ich ihm natürlich auch und damit auch mir selbst ein Stück weit. Genau, dann würde ich sagen, haken wir dieses Spiel gestern ab. Und ja, ich bedanke mich wieder für die beiden Gespräche mit dir und bis zum nächsten Wiedersehen. Erstmal eine gute Saison. Mach's gut.
Alles klar, dann bis denn. Tschüss.